So, ehe die nächste Pause kommt, werde ich jetzt endlich mal was vorlesen. Aus diesem Buch, Die Armee, beginnen wir mit dem Vorwort. Und da heißt es, 1. Chroniker 12, 23. Es kamen von Tag zu Tag Männer zu David, um ihm zu helfen, bis es ein großes Heerlager wurde, wie ein Heerlager Gottes. Schön, ne? Es kamen von Tag zu Tag. Das ist der neue Alltag. Hä? Es kamen von Tag zu Tag. Die Männer, hört, hört, die Männer. Die Männer kommen wieder. Das wäre doch mal was. Ne? Von Tag zu Tag kamen die Männer zu David, um ihm zu helfen, bis es ein großes Heerlager wurde. Glaubt ihr, dass David das vorhatte, so ein großes Heerlager? Ich meine, warum war der eigentlich da in der Wüste? Ich dachte, das war der Gesalbte. War das nicht der, den der Prophet gesalbt hat zum König? Ja. Und der hängt in der Wüste. Also wenn du denkst, ich hänge in der Wüste, ist gute Hoffnung für dich. Der König war auch da. Na also. Genau, und dann haben sich da zu David da in der Wüste, in seiner Höhle, Adullam, glaube ich, hieß die, da haben sich dann also hier alle möglichen Leute gesammelt. Und ich dachte mir, na, was David sich wohl so gedacht hat, wo die alle überhaupt herkommen. Er dachte, er wäre da schön versteckt und keiner weiß, wo er ist. Und er ist da in seiner Höhle in der Wüste und bedauert sich, dass er so schrecklich verfolgt wird. Und jetzt kommen da alle möglichen Leute herbei. Jeden Tag. Gar kein Platz mehr in der Höhle, ne? Was machen wir mit den ganzen Leuten? Und die gehen gar nicht wieder weg. Ja, und irgendwie hat Gott das selber gemacht und die Männer haben ihre eigenen Zelte mitgebracht, ihre eigene Versorgung organisiert und irgendwie ging das alles wie von alleine. Interessant. Und ich habe geschrieben, wie sich einst Kämpfer zu David sammelten und ein großes Heer Gottes bildeten, so geschieht es auch heute, im Geist. Von jenen Kämpfern damals lesen wir, dass sie die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. 1. Chroniker 12, 33. Da kamen also viele und diese Kämpfer, die wussten, die Zeiten zu beurteilen. So, die wussten, wir stehen in einer Phase eines großen Umbruchs. Das Saul-Regime wird fallen, das wird untergehen, das kann keinen Bestand haben. Und eine andere Form von Regierung, eine andere Art von Geist, eine andere Art, wie man überhaupt alles macht, eine andere Art und Weise muss geboren werden, muss kommen. Habt ihr gemerkt, viele Leute sagen, ich gehe aus meiner Gemeinde raus, diese Abspaltungen, und wir machen jetzt was Eigenes auf. Und das Eigene, was die dann aufmachen und wo sie dachten, das ist jetzt viel besser wie das, was wir verlassen haben, siehe da, sie machen genau das Gleiche. Ha, genau das Gleiche wird wieder gebaut. So. In ihnen ist immer noch Saul. In ihnen ist immer noch das alte System. In ihnen ist immer noch die alte Struktur. In ihnen ist immer noch das Bild von Gemeinde. Ja, Gemeinde, das ist diese Veranstaltung am Sonntagmorgen und das ist dieser Parkplatz und dieser Pastor und diese Ankündigung und der Kaffee hinterher. Das ist die Gemeinde. Nein, hallo, das ist nicht die Gemeinde. Aber dieses Bild ist tief drin. Wie man richtige Gemeinde macht, ist tief in uns drin verankert. Jetzt treibt uns Gott in die Wüste, um uns mal davon frei zu machen. Und die Leute bauen zu schnell wieder eine neue Gemeinde. Die sind noch gar nicht wirklich reformiert worden. Die sind noch immer die gleichen. Sie sind noch keine neuen Menschen geworden. Denn nur neue Menschen können neue Gemeinden bauen, oder? Wir wollen die Alten bleiben und eine neue Gemeinde bauen. Na, hurra. Das ist aber wirklich, das wird bestimmt klappen.
Mein Bild zeigt das, was allen dem vorausgehen muss. Nämlich, da ist Jesus und er hat ein Tablett in der Hand. Und da sind lauter Appetithäppchen. Er geht dann von einem zu anderen und schaut und fragt, vielleicht sogar bittend an. Dass wir zugreifen sollen.
Ja. Es ist, wie du gesagt hast, viele Menschen wissen aber schon nicht mal mehr, wie man überhaupt trinkt. Das ist also vielen völlig rätselhaft. Ja, das Wasser des Lebens und die können da drin stehen und verdursten. Gar kein Problem, ne? Weil sie wissen überhaupt nicht, wie man trinkt. Man muss denen eine Infusion legen. Weil anders geht das gar nicht. Ne? Ja, ein Phänomen unserer modernen Zeit besteht darin, dass man es gerade wegen des immensen Wissenszuwachses und hohen Informationsstandes nicht versteht, die Zeit zu beurteilen. Und scheinbar niemand weiß, was zu tun ist. Der Meinungen sind viele und alles ist im Fluss. Was gestern als gesicherte Erkenntnis galt, ist heute veraltet. Das einzige Stabile sei der Wandel, wird gesagt. In Zeiten der Globalisierung und Technisierung zerbrechen die gewachsenen Strukturen wie morsches Holz. Wir verlieren den Halt. Auch die Kirche ist im Zustand der Verwirrung und neigt dazu, ihr Verhalten entweder an aktuelle Trends und Moden anzulehnen und damit dem hektischen Zeitgeist zu verfallen, oder aber sich von der Welt abzuwenden, in ihren eigenen Enklaven ausschließlich mit sich selbst beschäftigt zu sein. Beides sind verständliche Reaktionen, doch brauchen wir etwas anderes als eine trendige oder reaktionäre Kirche. Wir brauchen eine prophetische. Die Kirche sollte es ja eigentlich begriffen haben, wenn einer weiß, was die Stunde geschlagen hat und was zu tun ist, dann ja wohl Gott. Seine Allmacht und Allpräsenz stehen uns in der Liebe des Vaters, in der Gnade Jesu Christi, in der Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung. Jesus ist ja nicht im Grab geblieben und wir als Kirche sind darum auch nicht seine Nachlassverwaltung. Nein, er ist ja auferstanden und er sitzt auf erhabenem Thron und er kann uns ganz genau sagen, was Sache ist. Leider hat die Gemeinde sich weithin von dem Auferstandenen emanzipiert und führt ihre Geschäfte ganz nach ihren eigenen Vorstellungen. Der Geist der Weisheit und Offenbarung wird in den Leitungsgremien nicht gebraucht. Er muss sich nicht einmischen. Dort wird nach den neuesten Managementprinzipien gearbeitet, eine effiziente Organisation etabliert, um sich erfolgreich in der Öffentlichkeit zu positionieren. Gott wird dort nicht länger angebetet, sondern als Mittel zum Zweck verwendet, wie einst König Saul es tat, der Israel mit diesem Zweckrationalismus in die schlimmsten Niederlagen hineinmanövrierte. Während das Land unter Sauls eigenmächtiger Art scheinreligiöser, aber praktisch gottloser Führung ächzte und versuchte, sich an die längst vergangenen glanzvollen Tage zu klammern und damit leider nach hinten orientiert zu sein, bildet Gott im Verborgenen eine Armee Davids heran, die ganz anders tickt als der Machtapparat Sauls. Diese Leute orientieren sich nicht an gestern, sondern an morgen. Sie wollen nicht die Tradition fortsetzen, sondern sie brechen mit ihr zugunsten einer neuen und aktuellen Begegnung mit Gott, die sie für die einzig realistische Möglichkeit einer echten Veränderung und Erweckung betrachten. Guter Satz, ne? Sie brechen mit der Tradition zugunsten einer neuen und aktuellen Begegnung mit Gott, die für sie die einzig realistische Möglichkeit einer echten Veränderung bzw. Erweckung darstellt. Die ließen sich in der Verborgenheit der Wüste für den Kampf um eine heilige Reform zurüsten, die das Regime Sauls ablösen sollte. Bei diesem Kampf ging es allerdings nicht in erster Linie um einen gewaltsamen Putsch gegen die Regierung, sondern um die Einführung eines anderen Geistes. Der Geist Davids und der Geist Sauls stehen einander diametral entgegen. Der eine liebt Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und mit aller Kraft. Der andere benutzt ihn für seine Zwecke. David repräsentiert den Geist der Braut, Saul den Geist der Hure. Damit haben wir es zu tun. So, und jetzt bringt Gott uns aus dem Tritt und er lässt uns aus der Kurve fliegen und er lässt uns anecken und irgendwie wollen wir das Gute und alle denken, wir sind irgendwie nicht richtig und wir wollen nur Schlechtes und wir werden verletzt und wir werden erschüttert und wir werden genervt und wir werden, ach du je. Und ja, und auf einmal finden wir uns am Rande der Gemeinde wieder und irgendwann sind wir auch außerhalb des Randes. Wir sind gar nicht mehr da drin. Und wir kämpfen darum, doch da drin zu sein und wir wollen, dass alles innerhalb dieser Strukturen doch geschehen muss und sich doch irgendwie wandeln muss. Aber der Herr ruft Menschen heraus. Komm mal raus. Komm mal in die Wüste. Wenn du die Kirche wirklich verändern willst, muss ich erst mal dich verändern. Und zwar grundlegend. Habt ihr bei der Erfahrung, die ihr jetzt habt, gedacht, dass Buße so tief geht? Also ich nicht. Ich hätte das nie gedacht, dass das alles so dermaßen tief geht und dass das wirklich, also ich dermaßen umgekrempelt werde. Das hätte ich ja nie gedacht. Ich hatte auch gedacht, naja, bekehrt, getauft, in der Kirche fertig. Ne? Aber nein, gar nicht fertig. Und dass du innerlich total erschüttert wirst und zerrüttet wirst und in deine Einzelteile auseinander zerlegt wirst, um dann wieder neu zusammengesetzt zu werden. Also das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und das fühlt sich überhaupt nicht christlich an. Und es fühlt sich wie Sterben an. Und es ist furchtbar, ja. Aber das Bild, was mir immer vor Augen steht für diese Verwandlung, durch die wir gehen müssen, das ist diese Verwandlung von der Raupe in den Schmetterling. Ne? Das ist natürlich das sehr schöne Bild. Weil der Schmetterling ist keine bessere Raupe. Raupen bauen immer nur Raupengemeinden. Selbst wenn das sehr gute Raupen sind. Und selbst wenn diese Raupen wirklich sehr, sehr gut bekehrt sind, bauen die hundertprozentig nur Raupengemeinden. Und dass die fliegen könnten... Naja, hast du schon mal eine fliegende Raupe gesehen? Das kann ja also gar nicht sein. Und zeig mir einen und ja. Und jetzt für diese Raupe, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass die Raupe irgendwie merkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist irgendwie verkehrt und zuerst denkt die Raupe vielleicht, das ist irgendwas im Außen, die anderen sind verkehrt oder der oder die oder was. Aber nein, irgendwie diese innere Unzufriedenheit, irgendwie ein Gefühl, dass alles nicht mehr stimmt, so das nimmt immer zu und das wird dann versucht zu betäuben oder auch wegzubeten oder... Manche nehmen auch Tabletten. Also es gibt viele Methoden, um das irgendwie zu überdecken, zu übertünchen, aber es wird immer schlimmer. Mit den Monaten, mit den Jahren nimmt das in dir immer zu, diese irgendwas stimmt hier nicht, ich stimme nicht, alles ist verkehrt, ich verstehe das nicht, ja. Und das ist die Zeit, wo die Raupe sich aufmachen muss, einen Kokon zu bauen. Ich meine, hat die auch noch nie vorher gemacht. Ne? Die weiß gar nicht, aber irgendwie in ihr drin ist irgendwie ein Programm, das also irgendwie in der Lage ist, jetzt so eine Höhle da zu bauen. Eine Höhle Adullam. So wie bei David. Ne? Und dann, und in diesen Kokon, da gehst du ganz alleine rein. Da kommen die anderen nicht alle mit. Das ist kein Hauskreis-Kokon. Ne? Also da gehst du dann ganz alleine da rein und dann, ja, ist das da drin einsam und dunkel und dann fängst du an, dich aufzulösen. Denn die Raupe löst sich tatsächlich ganz und gar auf. In so einem Kokon, wenn man den aufmacht, was du nicht tun solltest, dann ist da drin wie Wasser. Da ist nur noch Flüssigkeit. Das war mal die Raupe. Und diese Flüssigkeit, diese aufgelöste Raupe, durch einen unerklärlichen Prozess, eine unerklärliche Steuerung, durch ein unerklärliches, man weiß es nicht, wie das geht, wird aus dieser Flüssigkeit ein Schmetterling zusammengebaut.
Schöpfung.
Eine neue Schöpfung. Du wirst eine neue Schöpfung. Und die neue Schöpfung ist nicht die alte Schöpfung, nur ein bisschen besser. Das haben die meisten gedacht. Die neue Schöpfung ist so wie die alte, eben nur ein bisschen besser. Aber die neue Schöpfung ist nicht die alte Schöpfung, sondern sie ist das Ende der alten Schöpfung. Altes vergeht, Neues wird. Und zwar in dir. Altes vergeht, Neues wird. Und über diesen Prozess der Verwandlung, ich meine, die Bibel redet über Transformation, sie redet über Verwandlung. Ne? Wir schauen ihn an, wir schauen Jesus an und wir werden verwandelt. Wir werden verwandelt in sein Bild, wir werden wie er. Und wir gehen durch einen Prozess, in dem man das nicht durch Fortbildungen erledigen kann. Ja, wir können das nicht lernen. Du kannst den Raupen hier auch ein Buch über Schmetterlinge geben. Die werden niemals durch diese Bücher Schmetterlinge werden. Du kannst ihnen die Schmetterlingstheologie, kannst ihnen alles erklären, alles. Und die Raupen werden vielleicht auch sagen, das wäre ja echt schön und so. Ne? Aber ich habe trotzdem noch nie eine fliegende Raupe gesehen. Ja. Und das ist für uns unheimlich wichtig, das zu begreifen. Es kommt der Punkt, Gott ruft dich, er zieht dich aus dem Verkehr. Er holt dich aus allem raus. Nicht, weil alles so schrecklich und böse und verkehrt ist, sondern weil deine Zeit gekommen ist, verwandelt zu werden. Das ist so. Wir gehen von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit. Und jede Stufe von Herrlichkeit braucht wieder, dass du komplett aufgelöst wirst und wieder neu zusammengesetzt wirst. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Wenn du denn von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen willst. Und ich habe oft in der Kirche gedacht, in den Predigten, und habe gedacht, ja, man redet über alle diese Dinge, aber niemand wird es. Na, wieder die Frage des Seins. Wer wird so? Wo sind diese Schmetterlinge-Christen? Wo sind sie denn?
Ich habe mal mit Schülern genau diesen Prozess mit einer Augen durchgemacht. Wir sind so wunderschön Schmetterling.
Ja.
Und mir fiel ganz stark auf, was ich auch für Geist übertreibt habe, dass man diesen Kokon wirklich in Ruhe ist.
Ja.
Der kann sich nicht entwickeln, wenn er dauernd hinterher gestürzt wird.
Genau.
Und dann, der Schmetterling legt ja wieder Eier, die genau wieder unten anfangen.
Ja.
Das ist ein neuer Prozess.
Ja.
Da kommen keine fertigen Schmetterlinge raus.
Nein. Aber das Bild ist unheimlich wichtig für uns, dass wir begreifen, wir gehen nicht einen Weg, in dem wir uns als Christen optimieren. Wir verbessern uns, wir verbessern uns, wir verbessern uns. Das ist, wie die Welt es macht. Du machst noch einen Kurs, du liest noch ein Buch von Frank, du besuchst noch ein Seminar und du arbeitest an deiner an der kannst du eben nicht arbeiten. Du arbeitest an deiner Verbesserung. Na, das ist auch so ein Begriff modern, Selbstoptimierung. Und die Leute arbeiten daran, dass sie sich selbst einfach verbessern. Und so, und manche auch Predigten, also früher habe ich auch viele solche Predigten, da ging es immer um diese bessere dich Geschichte. Und ja, aber ja, bei der Besserung kam einfach keine Verwandlung raus, ne? Sondern eben, tja, dass man dachte, der Himmel ist eine Besserungsanstalt. Also sehr wichtig jetzt, Gott bringt uns, und das ist bei allen Menschen so, und wenn wir das nur begreifen würden, sehr viele Menschen, die kommen jetzt in diesen Prozess, sie werden aus dem Verkehr gezogen. Sie müssen in die Einsamkeit gehen. Und dann müssen nicht alle mitkommen und auch nicht alle mitreden. Du musst alleine in diesen Kokon. Und das halten ganz viele, auch Christen, oh, das ist aber eine Anfechtung. Da müssen wir dagegen beten. Du kannst dich doch nicht so isolieren. Das ist nicht richtig. Und du fällst ja noch hier vom Glauben ab und du kommst ja gar nicht mehr regelmäßig in die Versammlungen überhaupt. Und tatsächlich, es wird dir nachher irgendwie, du kannst die Versammlungen nicht mehr ertragen. In dir drin zieht es dich in diesen Kokon und du sitzt in den Versammlungen und du hörst die Dinge und du kannst es alles nicht mehr ertragen. Und du dachtest dir, komisch, früher fand ich alles toll und ich habe die Predigten genossen und ich habe mir noch im Internet und alles. Und auf einmal ist dir alles nur noch, als wäre es dir übel, als du kannst es alles nicht mehr. Du hast dich satt gefressen, liebe Raupe. du hast jetzt... Du hast all die Predigten, all die Bücher, du hast das alles, hast du gefressen ohne Ende. Und jetzt? Und jetzt wird es Zeit, dass du aufhörst zu fressen. Und irgendwie ekelt dich alles an und du verstehst gar nicht, warum dir das alles jetzt nicht mehr schmeckt. Und so, und der Geist sagt, nee, du musst jetzt nicht noch ein Buch lesen, komm mal, jetzt geht's in den Kokon, jetzt geht's in die Wüste, in die Höhle, in die Verborgenheit. Und wir machen die Türe zu. Ja, und was passiert da drin? Na, das sage ich dir jetzt noch nicht. Aber wir wissen, weil wir ja immer alles wissen, also die Raupe wird in ihre Bestandteile zerlegt. Hat jemand das schon mal erlebt, das Gefühl, ich werde in meine Einzelteile zerlegt? So, wirklich, hier, ich bin wie auf dem OP-Tisch und alle meine Einzelteile liegen hier schön, da alle aufge... Ja. Und du kannst gar nichts tun. Und dann kommt ein unglaublicher Prozess der Reinigung, diese ganzen Einzelteile, es ist wie wenn so ein Motor auseinandergenommen wird. Alle Einzelteile, alle Schrauben, jedes Ding, alles wird gereinigt und alles geht durch... Ölbäder und alles wird, also sowas von, und du musst einfach nur stillhalten und aushalten und hoffen, dass es schnell geht, ja, naja. Naja, und dann kommt dann der Tag, wo einfach diese Neubildung, dieses neue Leben so weit wieder dann konfiguriert ist und zusammengebaut und zusammengesetzt ist, dass der Kokon zu eng wird und du diese Isolation wieder aufbrichst. Du kommst wieder aus der Versenkung hervor, du kommst aus der Wüste wieder hervor, alle hatten dich schon für, weiß ich nicht was, gehalten, ne? Wie sie dachten, Mose kommt von dem Berg da nie wieder runter, ne? Da ist er 40 Tage, das geht ja, kann ja gar keiner. Ne? Na, aber Mose schon, ne? Natürlich. Und Mose kam da runter und er war nicht mehr ganz der Gleiche. Ne? Der leuchtete dann so. Ich meine, wie sehr, meint ihr, hat er denn geleuchtet? Ja, so ein kleiner Heiligenschein oder wie war das gleich? Ne? Sondern vielleicht hat er auch geleuchtet wie die Sonne. Und die Leute... waren geblendet und mussten da was drüber werfen. Ja, also. In dieser Verwandlung geht es auch immer um eine größere Aufnahme von Kraft. Weißt du? Die eine Form, in der einen Form, in der du bist, hast du nur eine bestimmte Kapazität. Du kannst nur ein bestimmtes Maß aushalten. Du kannst von der Herrlichkeit vielleicht einen Fingerhut aushalten. Wenn es mehr wäre, würde es dich völlig überfordern, ja, das würde dich einfach, wie sagt man, wenn so ein System überlastet ist und abschaltet, ne? Die Sicherungen würden dir durchbrennen. So, aber wenn du jetzt aber drauf bestehst und sagst, ich will aber größere Herrlichkeit, ja, dann wirst du in den Kokon kommen. Und dann wirst du verwandelt. Und hinterher, wenn du da durchgegangen bist, dann wird deine Kapazität viel größer sein. Weil stell dir vor, der Schmetterling, der fliegt ja in einer Stunde so weit, wie die Raupe in ihrem Leben kriecht. Das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Also hier, und das ist aber für den Schmetterling ist das ganz normal. Für den ist Fliegen keine Ausnahme. Ich bin geflogen. Nee, jetzt. Also so, das ist das neue Normal. Ich kann fliegen. Ja, ja klar. Ich meine, was soll ich sonst tun? Ich habe ja Flügel. Die Raupen haben darüber philosophiert. Ja, der Geist gibt uns Flügel und so und irgendwie. Ja, und so. Aber jetzt sind dir im Kokon wirklich Flügel gewachsen. Ja, und wer hat dir das Fliegen schon beigebracht? Hat dir auch keiner beigebracht. Das und jetzt, aber ja. Aber du kommst aus diesem Kokon und dann die Flügel füllen sich irgendwie mit Flüssigkeit auch, ne, und so und entfalten sich. Und jeder einzelne Punkt dieses Prozesses ist eine geistliche Offenbarung. Jeder einzelne. Ja, also das sind alles sehr, sehr interessante Anschauungen, die wir in der Natur haben. Es gibt eine andere, so eine Geschichte von der Transformation, das ist in dem Wasser, in dem Teich ist eine Kaulquappe. Das ist so ein kleines Dings mit so einem Schwanz und die rudert da drin rum und die weiß gar nicht, dass sie ein Frosch ist. Die Kaulquappe weiß nicht, in Wahrheit bin ich ein Frosch. Ja, und dann hat sie aber irgendwie diese Tendenz und diesen Drang haben die Kaulquappen, die stoßen mit dem Kopf immer an die Grenze, wo das Wasser zum Land übergeht. Da stoßen die immer mit dem Kopf dagegen, immer, da schwimmen die immer gegen an. Als wäre in ihnen das Bewusstsein irgendwie, ich muss diese Grenze durchbrechen. Und das macht die so lange, bis ihr Beine wachsen. Leute, auch wenn ihr mit eurem Kopf gegen Grenzen rennt, rennt ruhig weiter. Bleibt ruhig an der Grenze. Und stoßt immer wieder dagegen. Irgendwann wachsen euch die entsprechenden Beine oder was, dass ihr über diese Grenze gehen könnt. Ja, und das ist auch eine große Verwandlung. Das eine Tier lebt im Wasser, das andere ist am Land. Ne? Und das eine hat keine Beine, das andere schon. Und wieder, ne, wenn man den Kaulquappen jetzt erklärt, wir werden alle Frösche, ja... Das ist ja interessant. Ne? Nach unserem seligen Ende. Ne? Ja, sie brauchen weiter das Wasser. Aber es ist halt auch ein sehr schönes Bild für Verwandlung. Ne? Dass wirklich eine unglaubliche Verwandlung geschieht. Und das ist also ein Prinzip. Und wir finden das, wenn wir näher hingucken in der Natur, ganz viel Verwandlungen. Dass Dinge erst so aussehen und nachher sind die ganz was anderes. Dass man das auch gar nicht mehr, wenn man es nicht wüsste, gar nicht miteinander in Verbindung bringen würde. Und so, glaube ich, ist auch ein Mensch geschaffen, dass wir von Verwandlung zu Verwandlung gehen. Und mit jeder Verwandlung sind wir für mehr Herrlichkeit fähig. Okay, ich habe den Eindruck gewonnen, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben hier mit der Armee, auch andere Bücher. Ich habe den Eindruck, dass die Gemeinde im Allgemeinen über diese Prozesse nicht so viel weiß und auch nicht so viel redet. Das ist immer so ein bisschen, ja, wir haben die Sache jetzt fertig und geregelt und sitz hier und hör zu und so weiter und alles ist in Ordnung. Aber es kommt der Punkt für alle Leute, dass eben der Geist sie zieht. Etwas in ihnen, wie in der Raupe oder in der Kaulquappe, weiß, aber das ist nicht im Verstand, ne? Das ist irgendwie im Herzen. Etwas weiß, es geht so nicht weiter. Ich kann so nicht weiterleben. Ja, dann denken vielleicht andere, ja, aber du musst dich doch unterordnen und du, das klingt ja so rebellisch und du musst doch hier, ne, und das ist doch alles hier, kriegst du doch alles, ist doch gut und so, ne. Und du kannst dagegen gar nichts sagen, ja, ist alles gut, aber trotzdem bin ich tief unzufrieden. Ich bin sterbenskrank. Mein Herz ist wie gebrochen, ich leide wie Hund. Und dann gehst du in diese Verborgenheit und Gott ruft dich und er zieht dich in die Verborgenheit. Und das solltest du dir ruhig gönnen und sagen, ich bin dann mal weg. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich muss mal weg, ich muss mal auf irgendeine einsame Insel, ich muss in die Wüste, ich muss auf den Berg, ich muss weg. Ich kann nicht bleiben, es geht irgendwas vor sich und wäre schön, wenn wir so klug wären, ne? Dass wir mal unseren sogenannten Alltag, für dessen Abschaffung ich ja plädiere, dass wir irgendwie an den Punkt kämen, dass wir begriffen, ey, jetzt ist es Zeit zu gehen. Ich muss irgendwie, ich kann nicht einfach weitermachen. Es geht nicht. Es ist eine Grenze erreicht. Und sehr viele fallen wieder zurück. Sie gehen dann wieder zurück und gehen nicht durch die Verwandlung. Sie bleiben dann Kaulquappen oder sie bleiben Raupen. Und versuchen halt, gute Raupen und gute Kaulquappen zu sein. Aber wir wissen, nee, das ist eigentlich nicht so gedacht. Das ist eigentlich so gedacht, dass eine Verwandlung stattfindet und du wirst ein Schmetterling. Ja, oder ein Frosch. Was willst du, Schmetterling oder Frosch? Was hättest du gern? Schmetterling, ja, also ich bin auch ein echter Schmetterlingsfan ohne Ende. Wir haben da bei uns in der Nähe so ein Schmetterlingspavillon. Ah, und dann war ich da schon zigmal. Ich habe eine Jahreskarte. Und dann gehe ich da hin und die Schmetterlinge. Oh, wunderbar. Aber denkt dran, hier steht, da sammelten sich Leute, die wussten, die Zeit zu beurteilen. An einer Stelle heißt es, die Kraniche und die Zugvögel und so, alle wissen ihre Zeit, aber mein Volk weiß seine Zeit nicht. So, die kapieren überhaupt nicht, was Sache ist. Ne? Die ganze Natur um sie her, die wissen das Timing. Ja, woher? Die haben gar keine Uhr. Ja, aber wir haben die Uhr und wir wissen die Zeit nicht. So ist das. Ne? Klar, ich meine, die haben ja gesehen auf der anderen Seite vom Ufer, da sind ja die Riesen und die befestigten Städte und ich meine, gelobtes Land ja, ne? Aber sich mit Riesen rumschlagen, nö. Die Verwandlung von der Hure zur Braut, von Nutznießern zu Freunden, von Gemeindebesuchern zu Jüngern, von frommen Egozentrikern zu Selbstlosen. Diese Verwandlung geschieht nicht in der Öffentlichkeit, sondern weit ab davon in der Wüste. Die Wüste ist ein Symbol für die Verborgenheit und Einsamkeit, für das Kämmerchen, von dem Jesus in Matthäus 6 spricht, aus welchem wir die Welt mit ihrer Verwirrung und ihrem selbstsüchtigen Getöse draußen lassen, um uns zu Gott zu sammeln, der dort gemäß Jesu Verheißung auf uns wartet. Es geht nicht um eine Gebetsleistung, sondern um eine Begegnung. Nur die Begegnung mit Gott verwandelt uns in Jünger. Keine Religion, keine Kirche, keine fromme Maßnahme, welcher Art auch immer, kann uns verwandeln. Wir werden sonst zu Jüngern der Religion, zu Jüngern der Kirche, zu Jüngern frommer Maßnahmen, aber nicht zu Jüngern Jesu. Nur wenn der Heilige Geist den Schleier von unseren Augen nimmt und wir den Auferstandenen und Gegenwärtigen sehen, wie er ist, werden wir befreit, Teilhaber der Auferstehung, Zeugen der Gegenwart Christi zu sein. Damit kommt das prophetische Element zurück. Und wir werden, wie die Söhne Isaschar zur Zeit Davids, wissen, was die Stunde geschlagen hat und was zu tun ist. Wir müssen verstehen, eine Armee ist etwas ganz anderes als eine Mitgliedschaft. So etwas wie eine Trennung zwischen profanem Alltag und frommem Sonntag kann es für ein Heer nicht geben. Ein Heer lebt in Bereitschaft und Wachsamkeit, und zwar immer. Es identifiziert sich mit dem Heerführer, welcher damals David war und heute Christus ist. Ein Soldat dieses Heeres betrachtet seinen Dienst nicht als christliches Feierabendhobby oder als Pflichtprogramm am Sonntagvormittag, sondern als sein Leben. Sehr wichtig. Ein Soldat wirft sein Leben in die Waagschale, ne? Ja, Menschen können jahrelang in die Kirche gehen, ohne sich im geringsten mit Gott zu identifizieren und leidenschaftlich für seine Mission einzutreten. Sie haben häufig kein Feuer, sondern Langeweile. Sie wollen nicht kämpfen, sondern unterhalten werden. Ihr Wissen ist zumeist angelerntes Katechismuswissen, stammt nicht aus der Begegnung mit Gott selbst. Sie bewegen sich auf einer Ebene religiöser Verpflichtung, aber nicht auf einer Ebene der Verliebtheit in und des tiefen Glaubens an den König. Dies ist eben keine Sache von Bibelwissen, sondern von Beziehung. Der Wechsel der Gesinnung von der Hure zur Braut, von der christlichen Religion zu Christus selbst, ist tiefgreifend und umfassend. Mit einem Gebet, einer frommen Konferenz, voller Absichtserklärungen oder einem segnenden Händeauflegen vom Pastor ist es nicht getan. Wollen wir einen neuen und anderen Weg gehen als bisher, müssen wir auch neue und andere Menschen werden, als wir es bisher waren. Ja, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er führt uns durch einen Prozess der Umgestaltung, indem wir eine neue Schöpfung werden. Die Zukunft hat begonnen, Altes vergeht und Neues wird. Das Verlangen nach Wahrheit, nach Orientierung und positiven Visionen schwillt an wie ein Sturm und wie die Flut. Menschen wollen definitiv wissen, wie sie verwandelt werden und in die Dimension der Herrlichkeit Gottes und der Braut Christi eintreten können. Sie haben das Spiel religiöser Nichtigkeit und frommen Missbrauchs satt. Sie wollen in einer ungekannten Weise und Intensität zu Jesus selbst finden. Ist das gut? In Liebe und Wahrheit. Sie werden die Grenzen des alten Saul-Wesens und Saul-Systems einfach überrennen. Ich glaube, irgendwann sind die Leute nicht mehr im Zaum zu halten. Irgendwann brechen die aus und überrennen die Grenzen und die Mauern, die ihnen gesetzt wurden. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Genau, da springen die dann wirklich drüber, ne? Mit ungeahnten Kräften. Man gar nicht weiß, wo kommen die jetzt her. Springen die da drüber und egal, wo sie auf der anderen Seite landen. Die Kraft des Alten ist am Vergehen. Sie lockert ihren Griff. Die Zeit Sauls läuft aus und der Aufgang Davids steht bevor. In der Wüste sammeln sich die Kämpfer, die niemand wollte, aber Gott. Ist das schön? Ja, das ist schön. Genau, und es ist auch lustig mit dem Schmetterling und so, aber es ist mir wichtig, euch das sowas von nahezulegen, weil auch ihr alle schon wahrscheinlich gemerkt habt, irgendwie bin ich auch durch solche Phasen gegangen. Es hat mir nichts mehr gepasst, nichts mehr war richtig, alles war unstimmig. Ich habe zwar das gemacht, was ich immer gemacht habe, gestern war es noch gut, aber jetzt ist das alles nicht mehr gut und alles nicht mehr richtig und ich weiß das nicht, warum nicht. Und lass dir sagen, es ist Zeit, in die Verborgenheit zu gehen, auf den Berg, in die Wüste, in das Kämmerchen. Es ist Zeit für eine Verwandlung. Und dieser Prozess der Verwandlung ist schmerzhaft, so zerlegt zu werden, also da schreist du nicht Hurra. Ne? Als David in die Wüste ging, hat er auch nicht Hurra geschrien, ne? Das war alles krass und das war alles irgendwie existenziell und bedrohlich und das ganze Programm. Ne? Aber er kam anders aus der Wüste wieder heraus. Ne? Der hat in dieser Wüste, hat er diese vielen Psalmen geschrieben. Ne? Da hat er diese vielen Lieder und er war ein Anbeter. Und als David dann nach Jerusalem zurückkam, was brachte er als erstes mit? Anbetung. Die Anbetung hat er zurückgebracht. der hat hier einen Haufen Musiker angestellt. Das war vorher überflüssig, ja, die Musiker, die muss man ja nicht anstellen. Ne? Doch, der hat ein paar hundert Musiker angestellt, Lobpreis rund um die Uhr immer. Erste Maßnahme. Das gefühlt im Himmel ganz gut, ne? Der Tempel klang jetzt ganz gut. Die Geschäfte waren gegangen, der Lobpreis war gekommen. Ja, und es kam die Blütezeit für Israel. Gott kann auch Politik, ne? Der weiß schon, wie das geht. Ohne Saul. Weiß der, wie das geht, ne? Ja, so, und okay. Und wir gehen also durch diese Phasen. Wenn wir die Armee Gottes sein wollen, müssen wir verwandelt werden in neue Menschen. Ne? Jesus sitzt auf dem Thron. Wir kennen diese Bibelstelle, Offenbarung, was ist es, 20 oder was, dass er auf dem Thron sitzt und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Und er meint wirklich alles. Alles. Alles wird neu. Alles geht durch eine Verwandlung. Alles geht durch eine Reinigung, durch eine Zäsur. Alles geht durch eine Taufe. Alles. Alles kommt in die Waschmaschine. Alles. Auch du. Alles kommt da rein. Die ganze Gemeinde kommt in die Waschmaschine, dann Schleudergang. Juh. Was geschieht mit uns? Der Geist sagt, haltet nur still. Ihr seid bald durch. Und kommt auf die Leine. Und ehrlich gesagt, ich glaube echt ganz viele Christen, auch Gemeinden, die sind in diesen Verwandlungsprozessen und Reinigungsprozessen und die sind irgendwie, die stehen wie neben sich, die wissen gar nicht, was vor sich geht und die denken vielleicht, oh Gott, vielleicht ist das alles der Teufel. Aber vielleicht ist es auch nicht der Teufel, ne? Vielleicht ist es der Heilige Geist, der sagt, hör mal, die Zukunft braucht neue Menschen. Die Zukunft braucht jemanden, der schon jetzt so wird, wie die Zukunft ist, die kommt. Du wirst schon einer von morgen, nicht einer von gestern. Unser Verstand schaut immer zurück und errechnet die Zukunft aus dem, was gestern war. Das Gestern wird verlängert nach morgen. Dann ist das Morgen wie gestern. Aber damit das Morgen wirklich ein anderes, ein neues Morgen werden kann, muss Gott bei dir mal die Tafel auswischen. Und du denkst, ich werde verrückt. Ganz bestimmt. Ich weiß jetzt gar nichts mehr. Und ich habe immer wieder gesagt, also wenn Christen zu mir sagen, ich bin so verwirrt, ich weiß gar nichts mehr, dann freue ich mich. Und dann sage ich, für dich ist echt noch Hoffnung. Weil du musst da mal durch, dass du gar nichts mehr weißt. Das ist so, das ist gut. Weil auch diese Bilder, diese Ideen, diese alten Überzeugungen und so, das muss ja alles, wird alles erschüttert. Das wird alles zerlegt und du bist am Ende nur noch Unsicherheit. Du weißt gar nichts mehr. Und dann fängt eine neue Formierung an. Du wirst anders wieder getaktet, so du kannst auf einmal die Dinge, die du früher so gedacht hast, du kannst sie auf einmal ganz anders denken. Du kannst sie anders wahrnehmen, deine Wahrnehmung ist verändert und du siehst Dinge, die du vorher nie gesehen hast und dein Blick erweitert sich und dein Radius erweitert sich, wie der Schmetterling, der auf einmal hier, wie gesagt, in einer Stunde so weit fliegt, wie die Raupe im Leben kommt, ne? Und du kannst über die Dinge aufsteigen und von oben sieht das alles ganz anders aus wie von unten und so weiter. Also das sind große Veränderungen und ganz andere Wahrnehmungen. Und wenn du dann zu den Raupen fliegst und ihnen sagst, liebe Raupen, ich sage euch mal, dass wie das von oben alles aussieht, es kann sein, dass die Raupen nur Bahnhof verstehen und sagen, nee, das glaube ich aber nicht. Wo hast du das denn her? Ja, ich habe das gesehen. Ja, wie? Ne? Ja, und so ist das, ja. Und wenn wir natürlich es allen Raupen recht machen wollen und wir wollen, dass die alle sagen, wir finden dich echt toll, ja, dann haben wir Probleme, ne? Weil wenn wir uns verwandeln, wir sind eben nicht mehr wie sie. Ne? Aber das ist nicht eine Sache von besser und schlechter, es ist eben nur anders. Es ist eben anders. Und das Wichtige ist, wenn wir anders geworden sind, wenn unser Wesen verändert worden ist, dann denken wir, fühlen wir, tun wir alles anders. Und zwar, weil wir anders sind. Es ist nicht mehr, ich nehme mir jetzt mal vor, ich mache heute mal was ein bisschen anders. Sondern dein Leben, dein ganzes Leben, dein Lebensvollzug ist anders, weil du selber anders geworden bist. Das ist dir unbewusst, du merkst das auch gar nicht. Die anderen merken das. Die sagen, du bist aber irgendwie anders geworden. Du warst früher aber ganz anders. Ich kenne dich ja gar nicht mehr wieder.
Gott sei Dank.
Das könnten wir sagen, Gott sei Dank. Ja. Ja, genau. Okay. Und natürlich kannst du dir vorstellen, der Feind des Lebens, der kämpft gegen diese Verwandlung an. Der kämpft genau an dem Punkt, setzt dann, wenn du so schwach bist, wenn du so verwirrt bist, wenn du in dieser Erschütterung bist, in dieser Zerrüttung, in dieser Zerlegung. Dann kommt er und sagt, hier, hör mal, ne? Also mit dir steht es aber echt schlecht. In solchen Phasen bist du oft auch körperlich, du fühlst dich nur schlecht, du bist immer müde, du bist immer krank, so kränklich und so. Ne? Und dann, ja, dann kommen die ganzen Gespenster und sagen, jetzt aber, ne, jetzt ist mit dir, geht's zu Ende. In gewisser Weise stimmt es. Ne? Und dann kommen die furchtbaren Träume und furchtbare Dinge und. Das greift uns dann an. Und das ist aber in dieser Phase, ist das so. Aber wir haben auch einen Beistand in dieser Phase. Und der Beistand ist natürlich neben Gott selbst, sind Engel. Engel. Der Heilige Geist ist das auch. Aber es sind auch die Engel. Denkt an die Geschichte, wo da der Elia unter seinem Ginsterstrauch lag und sagt, nee, jetzt geht gar nicht mehr. Aber er sollte 40 Tage durch die Wüste gehen, natürlich, 40 Tage durch die Wüste. Das haben die Engel ihm auch gar nicht gesagt, dass es 40 Tage dauert. Also, aber sie haben, er war müde, er war depressiv, er konnte nicht mehr, wollte nicht mehr. Und die Engel haben ihn dann angestoßen und haben ihm dann zu essen gegeben und zu trinken gegeben. Und das haben sie mehrmals gemacht. Und in der Kraft dieser Speise, steht da, ging er dann die 40 Tage. Wie lange hast du Urlaub?
30.
Ja. Du kommst ja nicht mal an dem Berg. Tut mir leid, Berg Gottes, ich kann nicht kommen. Ne? Ich hab, so viel Urlaub habe ich nicht. Ne? Und da musste er ja nur wieder zurück. War schon 80 Tage. Und wie lange er auf dem Berg war, wissen wir nicht ganz genau. Also, Mann, das ist ja gar nicht vereinbar mit unseren Terminkalendern. Ja, das ist auch so. Und natürlich auch Elia, der musste jetzt da in die Wüste. Der braucht den weiten Abstand zu dem, was geschehen war. Es war aber doch ein Sieg geschehen. Ja, ja. Und doch hing Elia an dieser Geschichte. Der drehte sich um dieses, was da passiert war, wie die Platte, die immer hängen bleibt. Ne? Und er hat auch dann Gott gegenüber immer das Gleiche wiederholt. Ich habe gekämpft und ich habe und ich ganz alleine bin übrig und alle anderen und nur ich und überhaupt. Das hat er immer wiederholt, immer den gleichen Spruch. Der kam da gar nicht raus aus dieser Schleife. Und jetzt aber 40 Tage durch die Wüste, könnte sein, dass deine Platte zu Ende läuft. Denn nach 40 Tagen Wüste wird dein Verstand dir sagen, ich bin tot. Ich meine, hallo, weder weiß ich, wo ich hier gehe, noch irgendwie sind das hier scheinbar ein Ende. 40 Tage bin ich unterwegs. Oh. Dann kommt er auf diesen Berg. Und ja, und Gott fragt ihn, was machst du denn hier? Also auch schön. Was machst du denn hier? Und Elia, ich habe gekämpft und nicht ganz alleine. Und ja, ne? Und Gott sagt, hör mal, das sind auch 7000 andere. Jetzt echt? Ich dachte, ich wäre allein. In so Krisen hast du immer das Gefühl, du bist ganz alleine. Und niemand anderes geht durch sowas durch. In Wahrheit sind da noch 7000 andere. Die gehen auch dadurch. Die haben auch ihre Knie nicht gebeugt. Die sind auch in irgendwelchen Höhlen da versteckt und werden von Gott tauglich gemacht für die Zukunft. Ja, und der Elia, naja, also okay, sind da auch noch 7000, bin ich doch nicht der Einzige. Ja, und so, und dann langsam kommt Elia da dann raus aus diesem sich drehen um dieses Ich alleine und ich allein bin übrig und Isabel und bla bla bla. Und er kommt da raus und Gott kann ihn wieder so erschüttern und ihn irgendwie wieder konfrontieren damit, ey, da sind auch noch ganz andere Sachen. Und dann kriegt er eine neue Berufung, ne? Also da wird ihm dann gezeigt, hey, es ist jetzt eine Zeit für dich, dass du einen Salbungsdienst anfängst. Du musst zu dem gehen und zu jenen gehen. Du musst den zum König salben und du musst den dazu salben. So, im Grunde, die Armee wird in Position gebracht. Es werden hier Leute gesalbt für diese bestimmten Aufgaben, die kommen werden und so. Und das sollte Elia machen. Er kriegt eine ganz neue Perspektive. Jetzt konnte er das, was hinter ihm lag, er definierte sein Leben von dem, was war, ne? Nicht von dem, was kommt. Ja? Er hing in der Vergangenheit fest. Er ist ihm jetzt gar nicht angekommen, geschweige denn in der Zukunft. Gott sagt, ich bin, und Elia hätte sagen können, ich war. Ich war trifft auf ich bin. Und die beiden unterhalten sich mal. Ne? Und dann sprechen sie über das, was kommt. Ne? Und Gott sagt, ja, ja, komm mal, jetzt ist gut. Jetzt lassen wir die Geschichte mal, die lässt du jetzt mal hier. Und ich habe hier für dich auch noch ganz andere Sachen. Und du sollst hier den Elisa finden und du sollst diese Salbungen bringen und. Ne? Also wunderbar, dort kriegt er eine völlig neue Perspektive und es war nicht mehr die Fortsetzung des Alten. Es war jetzt was anderes.
Kurz eine wichtige Frage dazu. Wo Jesus ist ja auch in der Wüste versucht worden vom Teufel.
Ja.
Ist das auch so, in Anführungszeichen, eine Parallele, weil er dann auch drauf schaut? Ich habe mich immer gefragt, warum das so war oder
Hat das eine ganz andere Bedeutung. Genau, also Jesus auch in die Wüste. Alle gingen in die Wüste, alle kamen in die Wüste. Und in der Wüste werden wir so echt, in der Wüste zählt alles andere nicht mehr, ist auch nicht mehr zu sehen, alles ist weg. Du bist alleine mit viel Sand, kein Fernseher, kein Handy. Mann, was macht man denn da? Ja, da kommt man zur Besinnung, ne? Da fällt man auf seine nackte Existenz zurück. Wer bin ich? Und der Teufel kam genau mit der Versuchung, ja, zeig mal, wer du bist. Wenn du der Christus bist, dann mach mal so, mach mal, was ich dir sage. Hat er nicht gemacht. Naja, wie auch immer, also wofür erzähle ich diese Geschichten? Weil es ist einfach unsere Geschichte. Die Geschichte von Elia ist unsere Geschichte. Auch wir landen in der Depression. Auch wir sind irgendwann verkämpft. Und auch wir haben irgendwann das Gefühl, ich alleine bin übrig und die anderen sind alle weg und überhaupt. Und sind vielleicht auch in dem Selbstmitleid und in der Anklage und sagen, Herr, ich bin auch nicht besser als meine Väter, ich will sterben. Tschüss. Das habe ich jetzt von deinem Dienst. Naja, also jedenfalls und dann, aber die Engel kommen und die Engel schreiten ein und die Engel helfen ihm auf und er geht 40 Tage durch die Wüste und er kommt an den Berg Gottes und auf diesem Berg kriegt er eine neue Perspektive, einen neuen Blick auf das, was kommt. Wollt ihr das auch haben, einen Blick auf das, was kommt? Ja. Und dafür wird der Herr euch aber lösen von dem, was alles war, was vielleicht euer Leben schon sehr definiert und bestimmt. Und der Herr sagt, das müssen wir jetzt mal beiseite legen. Wir müssen dich in die Einsamkeit bringen, wo du loslässt und loslässt und loslässt, bis du dann frei bist für was Neues. Ja, und das kann dauern. Wir sind viele von uns sind wegen Überfüllung geschlossen. Wir haben so viel in der inneren Ablage, was noch alles abgelegt werden muss. Das ist auch ein Teil der Seelsorge, dieses Ablegen, Ablegen, Ablegen. Und der Herr geht bis an den Anfang zurück, bis in deine Geburt und sagt, das musst du auch noch ablegen. Und alles und jedes, und der Herr nimmt dich auseinander bis in den letzten Gedanken, bis in das Letzte, was am Anfang deines Lebens, was schon deine Eltern gedacht haben, der geht an jeden einzelnen Punkt dran. Du denkst dir, Ja, muss das alles sein? Ne? Muss ich denn sowas von umgegraben werden? Und der Herr, ja, ganz und gar total. Ne? Weil du sollst insgesamt eine Verwandlung durchlaufen. Da können wir doch nicht deinen Anfang und was damals war, das können wir nicht außer Acht lassen. Das muss auch, das Ganze, der ganze Mensch muss genommen werden. Mit seinem ganzen Anfang, auch mit all dem, was war, als du noch kein Christ warst. Alles kommt, alles wird angegangen, alles wird von Gott wieder angerührt. Und du denkst manchmal, Mann, das hatte ich doch schon in der Seelsorge, das hatte ich doch schon 10 Mal. Da ist es wieder. Ja, da war in der Erde noch ein ganz kleines Wurzelchen davon. Ich meine, man hatte vielleicht die Hauptwurzel durchaus erledigt, ne? Und hat die rausgezogen, aber so ein paar ganz kleine Wurzelchen sind dann noch geblieben. Und der Herr sagt, nee, die können wir da nicht drin lassen. Sonst kommt das womöglich wieder. Wir wollen ja jetzt mal hier was ganz anderes in das Feld säen. Und da wird alles da rausgesammelt, jeder Stein. Jedes Würzelchen, jedes und alles, und du liegst dann nackt unter der Sonne, dein Acker, nichts mehr, nur Dreck. Der Herr schuf den Menschen aus dem Staub der Erde, ha? Guter Dreck, da kann man was mit anfangen. Und da, so wurde der Mensch dann aus dem geformt. Ja. Und so, deswegen werden auch bestimmte Dinge immer mal wieder angerührt, wo du denkst, das habe ich doch längst hinter mir. Ja, aber wenn du in die nächste Verwandlung kommst, wird es vielleicht nochmal wieder angeschaut. Manche Dinge, wenn die nochmal hochkommen, die müssen auch nicht nochmal durchgearbeitet und durchgeseelsorgt werden. Die wollen sich nur nochmal kurz zeigen. Und dann verschwindet das wieder. Interessant, ja. Aber wenn man natürlich dann der Schmetterling geworden ist, wenn man durch ist, wenn das Kind geboren ist, dann wird der Schmerz vergessen und dann, ja, dann ist man durch und dann sind die 9 Monate rum und dann... Denkt ihr, eine Verwandlung kann 9 Monate dauern? Ja, klar, ne? Wir haben es im Natürlichen ja auch, ne? Diese Dinge dauern. Und dann ist eine Geburt und dann kommt das aus dem Kokon oder aus dem Leib und dann ist ein neues Leben geboren.